Sie hören heute die 6. von 11 Folgen des Romans Heimkehr von Toni Morrison. Sie, Schwester von Frank, der im Koreakrieg kämpfte, fand neue Arbeit bei Dr. Scott, knapp außerhalb der Stadt Atlanta. In dem Haus ging es Sie zunächst gut, unterstützt von Sarah, der Köchin und Haushälterin. Und nun, ein Jahr nachdem er aus Korea zurück war, nicht zurück nach Lotis wollte, weil ohne seine zwei Kumpels, die im Krieg getötet wurden, meinte er nicht nach Hause kommen zu dürfen, war nun doch auf dem Weg nach Lotus, denn ein Brief hatte ihn erreicht. Ein Brief, der ihn zurückrief. Und die Beziehung mit Lily war sowieso kaputt. Es lesen Doris Wolters und André Bendorf.
Die Schauspieler waren viel netter als die Schauspielerinnen. Sie riefen sie immerhin bei ihrem Namen und beschwerten sich nicht, wenn die Kostüme nicht ganz genau passten oder fleckig waren von alter Schminke. Die Frauen sagten nur »Mädchen« zum Beispiel, »Wo steckt das Mädchen?« oder »Sag mal Mädchen, wo ist der Tiegel mit meiner Hautcreme?« Und wenn ihnen die Haare oder die Perücken nicht gehorchten, ließen sie es an ihr aus. Lillys Groll hielt sich in Grenzen, denn Näherin, Kostümfundus bedeutete mehr Geld, als sie als Putzfrau verdient hatte, und außerdem konnte sie mit den Nadelkünsten angeben, die ihre Mutter ihr beigebracht hatte. Hexen- und Kettenstich, Einfassstich, Hohlsaumstich, Knopflochstepp und Zickzackstich. Und auch Ray Stone, der Theaterdirektor, war höflich zu ihr. In jeder Saison brachte er im Skylight-Studio 2, manchmal auch 3 Stücke heraus, und in der Zeit dazwischen gab er Schauspielunterricht. Deshalb herrschte im Theater, so klein und arm es auch war, das ganze Jahr hindurch Leben wie in einem Bienenstock. Zwischen den Produktionen und nach dem Unterricht hallten die Räume von heftigen Debatten wider, und Schweiß stand Mr. Stone und dessen Schülern auf den Stirnen. Lily fand, dass sie dann lebendiger wirkten als bei den Aufführungen auf der Bühne. Sie konnte gar nicht anders, als die Streitgespräche mitzuhören, aber sie verstand den Ärger nicht, der sich an anderen Dingen als einer Szene oder der Betonung eines Satzes entzündete. Erst jetzt, nachdem das Skylight geschlossen und Mr. Stone verhaftet worden war und sie ihre Stelle eingebüßt hatte, jetzt war ihr klar, dass sie genauer hätte hinhören sollen. Es musste das Stück gewesen sein, das Stück, bei dem es ein Problem gegeben hatte, und dann die Demonstration vor dem Theater und den Besuch von 2 Männern, die Filzhüte mit aufgeschlagenen Krempen trugen und von der Regierung kamen. Sie selbst hatte das Stück nicht besonders gut gefunden. Endloses Gerede, wenig Handlung, aber so schlecht, dass man es absetzen musste, war es auch wieder nicht. Kein Vergleich mit dem anderen Stück, das sie geprobt hatten, aber da nicht spielen durften. Der Fall Morrison hieß es, von einem gewissen Albert Maltz, wenn ihr Gedächtnis sie nicht trug. In Wangs Himmelspalast, wie sich die chemische Reinigung nannte, gab es keine Schauspieler, die ihr mal ein Trinkgeld zusteckten. Aber sie arbeitete bei Tag, und das war besser, als im Dunkeln von ihrem kleinen Mietzimmer zum Theater und wieder zurücklaufen zu müssen. Lily stand im Bügelzimmer und sann über einen kürzlichen Vorfall nach, den sie zunächst befremdlich, aber letztlich empörend fand. Was sie von einer Immobilienmaklerin zu hören bekommen hatte, ließ sie kochen vor Wut. Genügsam und zielstrebig wie sie war, hatte sie dem von ihren Eltern hinterlassenen genug eigene Ersparnisse hinzugefügt, um aus dem Wohnheim ausziehen und die Anzahlung für ein eigenes kleines Haus leisten zu können. Sie hatte auch schon eine Anzeige eingeringelt für eins, das ihr gefiel und $5,000 kosten sollte, und dass es weit von ihrer Arbeitsstelle entfernt lag und sie täglich würde pendeln müssen, nahm sie für die angenehme Umgebung gern in Kauf. Dass man ihr nachgestarrt hatte, als sie durch das Viertel spaziert war, machte ihr keine Sorgen, weil sie ja wusste, wie ordentlich sie angezogen war und wie perfekt ihr geglättetes Haar saß. Nach mehreren solchen Nachmittagsspaziergängen suchte sie schließlich das Maklerbüro auf. Als sie ihr Anliegen schilderte und die Häuser nannte, die sie inseriert gesehen hatte, erwiderte die Maklerin mit einem Lächeln, »Es tut mir wirklich leid.« »Sind die etwa schon verkauft?«, fragte Lily. Die Maklerin senkte den Blick, dann entschied sie sich, nicht zu lügen. »Das nicht, aber es gibt da eine Einschränkung.«
»Welcher Art?«
Die Maklerin seufzte. Das Gespräch war ihr sichtlich unangenehm, aber sie schlug den Ordner auf ihrem Schreibtisch auf und zog ein paar zusammengeheftete Blätter heraus. Sie schlug eine Seite um und zeigte Lily einen unterstrichenen Absatz. Lily fuhr die gedruckten Zeilen mit ihrem Zeigefinger nach. Kein Teil der Liegenschaft, die Gegenstand dieses Vertrages ist, darf jemals Personen mosaischen Glaubens oder Angehörigen der schwarzen, gelben und braunen Rassen zur Nutzung überlassen oder von diesen bewohnt werden. Ausgenommen von dieser Bestimmung ist lediglich häusliches Dienstpersonal. Ich habe Miet- und Kaufobjekte in anderen Stadtteilen. Ich kann Ihnen gerne...
Vielen Dank, sagte Lilly.
Sie reckte ihr Kinn und verließ den Raum so rasch, wie ihr Stolz es erlaubte. Später allerdings, als ihr Ärger verrauchte und das Grübeln abgetan war, kehrte sie in das Maklerbüro zurück und mietete eine Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock nahe der Jackson Street. Obwohl ihre neuen Chefs erheblich rücksichtsvoller waren als die Schauspielerinnen im Skylight-Studio, hatte sie nach 6 Monaten des Dämpfens und Bügelns und trotz der 75-Cent-Lohnerhöhung, die die Wangs ihr gewährt hatten, das Gefühl, in einer Sackgasse gelandet zu sein. Immer noch hätte sie dieses Haus oder ein ähnliches gerne gekauft. In diese innere Unruhe platzte ein großgewachsener Mann hinein, der ein Bündel Army-Klamotten für den morgens gebracht, abends gemacht Service über die Theke schob. Das Ehepaar Wang verspeiste im Hinterzimmer sein Mittagsmahl. Lilly nahm den Auftrag allein entgegen. Sie erklärte dem Kunden, dass er zu spät dran war. Nur wenn er seine Sachen vor 12 Uhr mittags bringe, erhalte er sie noch am gleichen Tag zurück. Aber bis morgen früh sei bestimmt alles fertig. Sie lächelte, als sie das sagte. Er erwiderte das Lächeln nicht, aber in seinen Augen lag etwas so Stilles, von fern herkommendes, wie bei Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Blick hinaus aufs Meer verdienen, dass sie sich erweichen ließ. »Also gut, ich schaue, was ich tun kann. Kommen Sie um 5:30 nochmal vorbei.« Er kam, und dann wartete er, die Bügel mit den gereinigten Sachen über der Schulter eine halbe Stunde draußen vor dem Laden, bis sie in der Tür erschien. Er bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten. »Wollen Sie etwa mit raufkommen?«, fragte Lilly. »Ich mache alles, was du sagst.« Sie lachte. Sie glitten ineinander und wurden sowas wie ein Paar, noch ehe eine Woche vergangen war. Aber Monate später, als er sagte, er müsse sie aus familiären Gründen verlassen, spürte Lilly nur ein einziges unnormales Zucken in ihrem Pulsschlag. Das war alles. Am Anfang war das Zusammenleben mit Frank eine Freude gewesen. Der Niedergang verlief mehr schleichend als mit einem großen Knall. Sie hatte angefangen, sich zu ärgern, statt das Alarmzeichen zu erkennen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam und ihn auf dem Sofa hocken und auf den Boden starren sah, die eine Socke am Fuß, die andere in der Hand. Sie rief ihn beim Namen, beugte sich tief zu ihm hinunter, doch er zeigte keine Reaktion. So gewöhnte Lilly sich an, ihn in Ruhe zu lassen und Zuflucht in der Küche zu suchen, wo sie das Durcheinander aufräumte, das er jeweils angerichtet hatte. Die Zeiten, als alles so gut gelaufen war wie am Anfang, als sie so viel Zärtlichkeit empfunden hatte, wenn sie neben ihm aufwachte und ihre Wange auf seiner Erkennungsmarke lag, waren zur Erinnerung geworden, auf die sich einzulassen sie immer weniger Lust verspürte. Sie war traurig, dass die Leidenschaft schwand, aber sie hoffte doch, dass sie irgendwann wiederkehren würde. Unterdessen nahm das Klein-Klein des Alltags ihre Aufmerksamkeit in Beschlag. Unbezahlte Rechnungen, immer wieder von neuem undichte Gasleitungen, Mäuse, Laufmaschen in ihrem letzten Paar Strümpfe, unleidliche und feindselige Nachbarn, tropfende Wasserhähne, übertriebenes Heizen, streunende Hunde und der unverschämte Preis von Hackfleisch. Frank nahm keines dieser Ärgernisse ernst, und im Grunde ihres Herzens konnte sie ihm das nicht verdenken. Sie wusste, dass ihre Sehnsucht nach dem eigenen Haus der eigentliche Grund für ihre Gereiztheit war. Es verbitterte Lilly, dass er ihre Begeisterung beim Verfolgen dieses Ziels nicht teilte. Tatsächlich schien er überhaupt keine Ziele zu haben. Wenn sie ihn nach der Zukunft fragte, nach seinen Plänen, so antwortete er, am Leben bleiben. Oh, dachte sie, der Krieg steckt ihm noch in den Knochen. Und deshalb verzieh sie ihm vieles, auch wenn sie sich ärgerte oder Sorgen machte. So wie damals im Februar, als sie zu einem Kirchentag gingen, der auf dem Footballspielfeld einer Highschool abgehalten wurde. Die Versammlungen dieser Glaubensgemeinschaft waren eher wegen des üppigen Gratisbuffets beliebt, das auf vielen Tischen angeboten wurde, als wegen der Verkündigung, und der Kirche war jedermann willkommen. Also kam auch jedermann, und nicht nur die Gemeindeglieder. Die Ungläubigen, die sich am Eingang drängten und in Schlangen für das Essen anstanden, übertrafen die Zahl der Frommen bei weitem. Erbauliche Schriften, verteilt von ernst blickendem Jungvolk und honigsüß lächelnden Alten, verschwanden ungelesen in Hand- und Jackentaschen. Als der morgendliche Regen aufhörte und Sonnenstrahlen durch die Wolken tänzelten, tauschten Lilly und Frank ihre Regenmäntel gegen Pullover und spazierten Hand in Hand zum Stadion. Lilly trug die Nase ein wenig höher und wünschte, Frank wäre zum Friseur gegangen. Er zog mehr als nur beiläufige Blicke der anderen Besucher auf sich und sie hoffte, dass das nur an seiner Körpergröße lag. Sie ließen sich die Laune aber nicht verderben und verbrachten den Nachmittag in bester Stimmung, plauderten mit anderen Gästen und halfen Kindern, ihre Teller zu beladen. Bis Frank plötzlich inmitten des kühlen Sonnenlichts und der warmen Fröhlichkeit verrückt spielte. Sie standen an einem der Tische und häuften gerade einen Nachschlag an gegrillten Hähnchenteilen auf ihre Teller, als ein schlitzäugiges kleines Mädchen auf der gegenüberliegenden Seite den Arm nach einem Napfkuchen ausstreckte. Frank beugte sich vor, um die Platte näher in Griffweite zu schieben. Als das Mädchen ihn mit einem dankbaren Lächeln anstrahlte, ließ er sein Essen fallen und rannte mitten durch die Menge davon. Die Menschen, ob angerempelt oder nicht, wichen vor ihm zurück, manche mit missbilligenden Blicken, andere nur baff. Erschrocken und peinlich berührt stellte Lilly ihren Pappteller ab. Erhobenen Hauptes, jeden Blickkontakt vermeidend und heftig bemüht, so zu tun, als kennte sie ihn nicht, schritt sie langsam an der Tribüne vorbei und zu einem anderen Ausgang als dem, den Frank genommen hatte. Als sie die Wohnung aufschloss, war sie heilfroh, dass er nicht da war. Wie konnte er sich nur so schnell verändern? Eben noch lachend, in der nächsten Sekunde in Panik. Hatte er eine Gewalttätigkeit in sich, die auch gegen sie gerichtet werden konnte? Er hatte Stimmungsschwankungen, wie jeder, aber er suchte nie Streit und wirkte nicht im geringsten bedrohlich. Lilly zog die Knie an, stützte ihre Arme darauf und grübelte. Über ihre Verwirrung und über seine, über die Zukunft, die sie sich wünschte, und über die Frage, ob er ein Teil davon sein konnte. Die Morgendämmerung sickerte bereits durch die Vorhänge, als er nach Hause kam. Lillys Herzschlag stockte, als sie den Schlüssel im Schloss hörte, aber er war ruhig und, wie er es nannte, ganz wund vor Scham. »Hat dir da irgendwas im Nacken gesessen, was mit deiner Zeit in Korea zu tun hat?« Lilly hatte ihn nie nach dem Krieg gefragt, und er hatte nie davon gesprochen. »Was soll's«, hatte sie gedacht, »besser nach vorne schauen.« Frank lächelte.
»Meine Zeit?«
»Du weißt schon, was ich meine.«
»Ja, ich weiß. Kommt nicht wieder vor. Versprochen.«
Frank schloss sie in die Arme. Das Leben ging wieder seinen gewohnten Gang. Er arbeitete nachmittags in einer Autowaschanlage, sie die Woche über und fallweise am Samstag bei den Wangs. Sie gingen weniger und weniger unter die Leute. Aber Lilly vermisste das nicht. Hin und wieder ein Kinobesuch war genug, bis sie »He ran all the way« durchgestanden hatten. Danach verbrachte Frank einen guten Teil der Nacht mit wortlosem Fäusteballen. Kinobesuche wurden gestrichen. Lilly richtete ihr Augenmerk auf andere Dinge. Immer häufiger konnte sie ihr Talent für Handarbeiten unter Beweis stellen. Zweimal hatte sie für einen Brautschleier Spitzen geklöppelt und, nachdem sie für einen wohlhabenden Kunden ein Leinentischtuch mit Stickereien verziert hatte, verbreitete sich ihr guter Ruf. Sie erhielt immer neue Aufträge und fasste den Entschluss, sich endlich doch ein Haus zu beschaffen, auch gegen Widerstände, und dort eine Schneiderei zu eröffnen, um eines Tages vielleicht sogar Kostümbildnerin zu werden. Immerhin hatte sie schon Berufserfahrung im Theater gesammelt. Wie Frank versprochen hatte, kam es zu keinem weiteren Ausbruch in der Öffentlichkeit. Aber trotzdem. Immer wieder kam sie nach Hause und sah, dass er völlig untätig war, nur auf dem Sofa hockte und den Teppich anstarrte, und das zerrte an ihren Nerven. Sie gab sich Mühe mit ihm, wirklich Mühe. Aber trotzdem, Jede Hausarbeit, auch noch die kleinste, blieb an ihr hängen. Seine am Boden verstreuten Kleider, die verkrusteten Teller in der Spüle, offengelassene Ketchupflaschen, Barthaare im Abfluss, durchnässte Frottetücher auf den Badezimmerkacheln. Lilly hätte endlos Dinge aufzählen können, tat es auch. Ihre Klagen wurden zu einseitigen Monologen, weil er sich der Auseinandersetzung verweigerte. »Wo warst du?«
»Nur mal draußen.«
»Wo draußen?«
»Die Straße runter.«
»Bar? Friseur? Spielhalle?« Bestimmt hatte er nicht nur auf einer Parkbank gesessen. »Frank, kannst du die Milchflaschen nicht ausspülen, ehe du sie rausstellst?«
»Entschuldige, ich mach's gleich.«
»Zu spät, ich hab's gemacht. Aber ich kann nicht alles machen.«
»Das kann keiner.«
»Aber wenigstens ein bisschen könntest du mithelfen.«
»Lilly, bitte. Ich mach alles, was du willst.«
»Was ich will? Wir wohnen beide hier.« Der Nebel des Missvergnügens, der Lilly umgab, wurde dichter. Ihr Groll wurde von seiner Gleichgültigkeit gerechtfertigt, und seine Mischung aus Bedürftigkeit und Unzurechnungsfähigkeit machte alles nur noch schlimmer. Was sich im Bett abspielte und für eine junge Frau, die keinen anderen gekannt hatte, so einfach und wohltuend gewesen war, verwandelte sich in eine Pflicht. An jenem verschneiten Tag, als er sich das ganze Geld leihen wollte, um damit seiner kranken Schwester in Georgia zu helfen, kämpfte Lillys Abscheu mit ihrer Erleichterung und verlor. Sie nahm die Erkennungsmarken, die er auf dem Waschbecken zurückgelassen hatte, und sperrte sie weg in eine Schublade, wo auch ihr Sparbuch lag. Jetzt hatte sie die Wohnung für sich und konnte alles schön sauber und in Ordnung halten und beim Aufwachen sicher sein, dass die Sachen sich noch dort befanden, wo sie hingehörten und nicht verräumt oder zerschmissen waren. Die Einsamkeit, die sie umgeben hatte, ehe Frank sie von Wangs Reinigung nach Hause begleitete, begann sich zu lichten. Und an ihre Stelle trat ein Schauder von Freiheit, von verdientem Alleinsein mit der Möglichkeit, die Wand zu wählen, durch die sie brechen wollte, ohne dabei die Last eines gefährdeten Mannes schultern zu müssen. Ungehindert und ungestört konnte sie die Dinge anpacken, konnte einen Plan entwickeln, der ihrem Ehrgeiz angemessen war, und ihn verwirklichen. Das war's, was ihr die Eltern beigebracht hatten, was sie ihnen versprochen hatte. Selbst zu wählen, sich nicht immer nur herumschubsen zu lassen. Keine Beleidigung, keine Kränkung sollte sie kleinkriegen. Oder wie ihr Vater gern gekarlauert hatte, frisch genagt ist halb gewonnen.
Man hat dich Lillian Florence Jones genannt nach meiner Mutter. Ein zäheres Weib hat's nie gegeben. Find raus, was du kannst, und dann beiß dich durch.
An dem Nachmittag, an dem Frank ging, stand Lilly am Fenster zur Straße und war schockiert, schwere Schneeflocken zu sehen, die das Pflaster sprenkelten. Sie beschloss, gleich einkaufen zu gehen, falls das Wetter später Probleme machen würde. Als sie aus dem Haus trat, sah sie eine lederne Geldbörse auf dem Bürgersteig liegen. Sie öffnete sie und fand, dass sie voller Münzen war, überwiegend 25- und 50-Cent-Stücke. Sofort fragte sie sich, ob sie beobachtet wurde. Bewegten sich die Vorhänge auf der anderen Straßenseite? Die Insassen des vorbeifahrenden Autos. Schauten sie her? Lilly klappte die Börse wieder zu und legte sie auf einen Verandapfosten. Als sie mit einer Einkaufstasche voller Notvorräte zurückkam, lag die Börse von flaumigem Schnee bedeckt noch an Ort und Stelle. Lilly sah sich nicht erst um. Beiläufig pflückte sie die Börse vom Pfosten und ließ sie in die Einkäufe fallen. Als sie die kalten und schimmernden Münzen später auf die Hälfte des Bettes kippte, auf der Frank geschlafen hatte, kam es ihr wie ein fairer Tausch vor. Wo kein Frank Money mehr lag, glitzerte jetzt echtes Geld. Wer konnte ein so offensichtliches Zeichen missdeuten? Nicht Lillian Florence Jones.
Lodes, Georgia, ist der übelste Ort dieser Welt. Übler als jedes Schlachtfeld. Auf dem Schlachtfeld gibt es wenigstens ein Ziel, Erregung, Mut und die Möglichkeit des Siegs, wenn auch begleitet von vielen Möglichkeiten der Niederlage. Der Tod spielt immer mit, aber auch das Leben hat eine Chance. Dumm nur, dass man nicht vorher weiß, wie es ausgeht. In Lodes wusste man's vorher, weil es gar keine Zukunft gab. Nur lange Strecken des Zeit-Totschlagens. Es gab kein anderes Ziel als das Atmen. Es gab nichts zu gewinnen und außer den stillen Toten der anderen gab es nichts, was man überleben konnte oder was das Überleben wert gewesen wäre. Hätte ich meine beiden Freunde nicht gehabt, ich wäre mit 12 längst erstickt. Sie und meine kleine Schwester drängten die Gleichgültigkeit der Eltern, den Hass der Großeltern in den Hintergrund. Niemand in Lodus hatte eine Ahnung von irgendetwas. Niemand wollte etwas lernen. Es war wirklich kein Ort, an dem man freiwillig sein wollte. 100 Einwohner ungefähr verteilt auf etwa 50 verstreute, zusammengeschusterte Häuser. Nichts zu tun außer stumpfsinniger Arbeit auf Feldern, die einem nicht gehörten und nicht gehören konnten. Und die man auch nicht geschenkt genommen hätte, stünde das zur Wahl. Meine Familie war zufrieden mit diesem Leben. Vielleicht, weil sie mehr nicht zu erhoffen wagte. Ich kann das verstehen. Nach der Vertreibung war jeder andere Ort, der Sicherheit und die Gewissheit einer ungestörten Nacht bot, in der einem nicht plötzlich ein Gewehrlauf vors Gesicht gehalten wurde, mehr als genug. Aber für mich war es nicht genug, nicht annähernd. Du hast nie dort gelebt und kannst nicht wissen, wie es war. Jedes Kind, das was im Kopf hatte, wurde dort dumpf. Sollte ich etwa glücklich sein mit einer schnellen Nummer hin und wieder ohne Liebe? Einem Balk vielleicht? Betriebsunfall oder geplant? Waren Murmeln, Angeln, Baseball und Kaninchen abknallen gute Gründe, um morgens aufzustehen? Du weißt, dass sie es nicht waren. Mike, Stuff und ich konnten es kaum erwarten, rauszukommen. Raus und weit weg. Dem lieben Gott sei Dank für die Army. Ich vermisse nichts aus diesem Kaff. Außer den Sternen. Nur, dass meine Schwester in Not war, konnte mich zwingen, an eine Rückkehr auch nur zu denken. Schildere mich nicht als irgend so einen idealistischen Helden. Ich musste hin, aber mir graute davor.
Was Jackie gebügelt hatte, war perfekt. Den Boden schrubbte sie nicht ganz so gut, aber Lenore behielt sie, weil ihr Geschick im Umgang mit Falten, Manschetten, Bündchen und Biesen unübertrefflich war. Es war ein Genuss, ihre kleinen Hände zu sehen, wie sie mühelos das schwere Bügeleisen hoben, und die Leichtigkeit, mit der sie die Flamme des Holzofens regulierte, war eine Wonne. Wie untrüglich sie die Temperatur des Eisens einschätzte, den kleinen Schritt vom Versengen zur idealen Glätte. Sie war 12, mit dieser Mischung aus absichtslosem Kinderspiel und erwachsener Pflichterfüllung. Man konnte sie auf der Straße sehen, wie sie Bubblegum aufblies und gleichzeitig mit einem Schläger einen Ball hüpfen ließ oder wie sie kopfunter vom Ast einer Eiche herabhing. 10 Minuten später schuppte sie Fische oder rupfte Hühner, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Lenore gab sich selbst die Schuld an Jackies Unvermögen mit dem Wischmopp. Der Mopp war nämlich aus einem Bündel Lumpen gemacht und nicht aus saugfähigen Fasern, wie es sich gehörte. Sie überlegte, ob sie Jackie auf den Knien schrubben lassen sollte, hatte dann aber doch keine Lust, den dürren kleinen Mädchenkörper auf allen Vieren herumrutschen zu sehen. Sie hatte Salem mehrfach gebeten, einen neuen Mob zu besorgen, sich von Mr. Haywood nach Jeffrey mitnehmen zu lassen und all das einzukaufen, was ihnen fehlte. Seine Ausrede, du hast einen Führerschein, fahr selbst, war eine von vielen.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.